An dem Tag, als Fährmann verschwand, sah ich das neue Personal zum ersten Mal. Sie trugen keine Anzüge, wie es in unserem Haus üblich war, sondern schwarze T-Shirts und Kapuzenpullover, einheitlich ohne Aufschrift. Sie standen wortlos da und starrten aneinander vorbei. Aus der Ferne betrachtet sahen sie aus wie ein großer, unförmiger Schatten. Ich dachte an die Umrisse eines riesigen Fisches, ein Meeresungetüm, das aus der Tiefe des Ozeans nach oben steigt, kurz davor, die Oberfläche zu durchbrechen. Ich ahnte nicht, wie nahe dieses Bild der Wahrheit kam. Die Zwischentür sprang auf und der Schatten bewegte sich in den toten Teil des Gebäudes. Mein Arbeitsplatz befand sich 2 Etagen tiefer, 10 Meter unter der Asphaltdecke. Der Fahrstuhl brauchte lange, unglaubliche 2 Minuten, um mein Büro zu erreichen. Über mir 2 geräumige Stockwerke, in denen meine Kollegen für unseren Staat rechneten und recherchierten und Strafbefehle erteilten im Dienste der StBB, die Zentralstelle für Steuerbetrugsbekämpfung, die offiziell nicht existierte. Eine Untergrundbehörde, wie sie von den Mitarbeitern genannt wurde, eine Organisationseinheit für Steuerfälle, die für den Staat finanziell lukrativ waren. Wir kriegen sie alle. Ich hörte diese Behauptung des Innenministers heute zum 3. Mal. Sie klang wie ein Hilferuf und nicht wie ein Aufschrei. Wobei eine Bombenexplosion in der Frankfurter U-Bahn nichts anderes verlangte als ein Aufschrei. Wir kriegen sie alle, wiederholte der Radiomoderator und legte nach. Das Innenministerium geht von weiteren Anschlägen aus. Ich machte es mir auf meinem Schreibtischstuhl bequem. Mein Arbeitsplatz war sicher, wenn auch technisch um Jahrzehnte veraltet. Um mich herum standen blecherne Rollcontainer. Und in den Aktenräumen surrte eine klobige Kompaktusanlage. Ich schrieb wie meine Vorgänger und Vorvorgänger die Steuernummern mit Bleistift auf Papier, damit ich sie auf den langen Fluren zu den Akten nicht vergaß. Ich konnte mir Zahlen nicht merken. Ich konnte fehlerfrei zitieren, lange Sätze, teilweise ganze Romanpassagen. Ich hatte jahrelang im Buchladen meines Vaters gearbeitet und vermisste die Gespräche über Bücher, die Begeisterung über das, was Sprache ausmacht. Aber mit wem? In das DBB hätte ich meine Leidenschaft teilen können. Die Kollegen erwarteten steuerliche Auskünfte, Zahlen aus schmucklosen Kontoauszügen und aus nichtssagenden Bilanzen. Es gab in meinem Archiv Regale mit Büchern, aber ich konnte keine Begeisterung für diese Fachliteratur entwickeln. Jeder Satz war rechtlich abgeklopft, sprachlich genau gesetzt, als wollte in keinem anderen Text funktionieren. So beschränkte ich mich auf das, was von mir verlangt wurde. Jahr um Jahr. Schmuckloser und nichtssagender. Wenn ich eine der Akten aufschlug und mit der flachen Hand über die Einträge strich, entstand das Gefühl, die Tinte würde sich lösen. Das Papier lebte. Man hörte es förmlich atmen. Kompostiertes Holz, das in der Tat nach Vanille roch, wie eine geöffnete Tüte Vanillezucker, die mit den dünnen Papierzacken einen verführerischen Duft unter der Nasenspitze entfaltet. Das waren die letzten Akten des DBB in Papierform. Externe Spezialfirmen hatten in den letzten Jahren einen Großteil digitalisiert. Die hinteren Abschnitte der ersten und zweiten Etage umfassten hunderte von Quadratmetern, die mit Aktenregalen vollgestopft waren. Der tote Bereich des Hauses, der heute leer und ungenutzt war und sogar vom Putzpersonal ignoriert wurde. Die Büros meiner Kollegen in den Etagen über mir hingegen waren schier geputzt. In der Mitte der Räume standen wellenförmige Schreibtische mit Ausbuchtung für rückenfreundliche Designerstühle. Auf den Tischen blinkten leistungsfähige Laptops. Es roch nach Kaffee, aber nicht nach Kaffee, der, wie in meinem Büro, frisch mit einem Handfilter gebrüht wurde, sondern nach Cappuccinos aus industriellen Großmaschinen. Und es roch nach den neuesten Parfümkollektionen auf den Dekolletés der Frauen. Die Frauen in den Führungspositionen trugen Kostüme. Die männlichen Vorgesetzten sah man mit Schlips und Kragen. Einigen stand es, weil sie vermutlich in jeder Kleidung gut aussahen. Andere wirkten in den Anzügen lachhaft, alles andere als maßgeschneidert. Die Schultern waren ausgepolstert, als könnte man mit der Breite der Schultern imponieren, etwas aussagen. Alles eine Frage der Zeit. Annabelle warf eine Tageszeitung auf meinen Schreibtisch. In der U-Bahn zur Hauptverkehrszeit. Die suchen Netzwerke, glaubte ich. Die vernetzen sich und wollen unsere Netze zerstören. Das unterirdische Netz. Ich blätterte in der Zeitung und suchte nach einem Fehler in meinem Gedankengang. Noch ist es das Verkehrsnetz, das unsere Stadt verbindet. Ich habe den Knall gespürt. Annabelle, die Explosion war unter der Erde, in einem U-Bahn-Schacht, 1 Stunde von hier entfernt. Gott sei Dank sitzen wir hier wie in einem Bunker. Ich lächelte Annabelle zu. Wir fühlten uns tatsächlich wie in einem Schutzkeller. Klopfte man gegen die Wände, hatte man das Gefühl, man schlug auf eine meterdicke Betonschicht. Über uns hingen lange Leuchtstoffröhren, die beim Stromausfall mit einem Notfallgenerator ein mattes, hässliches Licht erzeugten. »Wir wären die einzigen Überlebenden«, behauptete ich. »Wir, der einfache Dienst«, sagte Annabelle, »zusammen mit den Ratten ja bekanntlich den Weltuntergang überleben.« Annabelle und ich waren keine Beamten. Wir hatten nicht studiert und gehörten in der Abteilung des DBB zu den Angestellten des einfachen Dienstes. »Wir haben neues Personal«, verriet ich. Annabelle fragte sofort, »Ratten, der einfache Dienst oder wer?« »Dunkel gekleidet, wie Ungeziefer. Motten, die wird man auch nicht los, weil sie vom Licht angezogen werden.« »Deckenlampen haben wir zumindest. Also war es keiner vom einfachen Dienst.« »Sie gingen in den toten Bereich. Da ist doch nichts.« »Doch, die wussten, wohin sie wollten.«